Seit Sherlock Holmes, Miss Marple und Jack the Ripper haben wir eine recht genaue Vorstellung davon, wie Verbrechen in Großbritannien vonstatten gehen. Kostverächter der britischen Küche können sich genauso unschwer vorstellen, welche mörderischen Qualitäten solche fragwürdigen Speisen besitzen wie Lamm mit Minzsoße, Bangers and Mash, Bubble and Squeak, Haggis oder Blue Stilton, ein Käse, der praktisch nur aus blauem Schimmel besteht. Oder erinnern Sie sich an Ihr letztes English Breakfast, wenn Sie es überlebt haben. Und über Getränke haben wir noch gar nicht geredet. Mit dem Erfolgsrezept des Frankreich-Bandes Muscheln, Mus und Messer hat Ingrid Schmitz die besten Kurzkrimis zusammengetragen, die außer Suspense und Thrill tiefe Einblicke in das kulinarische Britannien geben und Rezepte zum Selbstversuch bieten. Lassen Sie sich nicht verängstigen, wir haben sie ausprobiert und leben noch. Porridge, Pies and Pistols, eine kulinarische Krimi-Anthologie, herausgegeben von Ingrid Schmitz, erschienen im Conte Verlag. Daraus lese ich nun Wolfgang Kemmer, Sherlock Holmes und die Bockmorde von Dartmoor. Als altgedienter Veteran unserer glorreichen Armee, als Arzt und natürlich vor allem als Freund und Begleiter eines der klügsten Köpfe unserer Zeit, des beratenden Detektivs Sherlock Holmes, kann ich mit Fug und Recht behaupten, allerlei Absonderliches, ja manchmal auch Scheußliches gesehen und erfahren zu haben. Es gibt daher nicht viel, was mich wahrhaft schrecken kann. Dennoch habe ich lange mit mir gerungen, ob ich die Ereignisse, von denen ich nun berichten werde, tatsächlich zu Papier bringen soll. Sträubt sich mir doch sogar heute noch die Feder, wenn ich mir die Bilder der Unglücklichen ins Gedächtnis rufe, die Opfer jener schaurigen Taten wurden, welche im Volksmund nur die Bockmorde von Dartmoor hießen und unter diesem Namen auch Eingang in die britische Kriminalgeschichte fanden. Es war anno 1896, 2 Jahre nachdem Holmes so wundersam aus dem Reich der Toten zurückgekehrt und ich meine Praxis verkauft hatte und wieder zu ihm in die Baker Street gezogen war. Wir saßen bei der morgendlichen Lektüre der Times, als Mrs. Hudson einen Besuch meldete, der ihr ohne unsere Erlaubnis abzuwarten schon auf dem Fuße folgte. »Entschuldigen Sie das ungebührliche Eindringen«, schnaufte der Mann, während sich unsere Wirtin auf ein begütigendes Zeichen von Holmes mit missbilligendem Kopfschütteln entfernte. »Wenn ich Ihnen mein Anliegen vorgetragen habe, werden Sie verstehen, dass es keinen Aufschub duldet.« Holmes nickte und bat ihn, Platz zu nehmen. Der Mann kam dem ein wenig widerstrebend nach, wobei er sich angesichts seiner enormen Körperfülle recht schwer tat. Als er es endlich vollbracht hatte, musste er erst einmal umständlich ein Schnupftuch aus der Tasche ziehen und sich den Schweiß abtupfen, was mir Zeit ließ, ihn eingehender zu mustern. Der Mann mochte etwa 60 Jahre alt sein und machte den Eindruck eines Landbewohners, eines gutgestellten Bauern oder Handwerkers. Holmes hatte wohl ähnliche Schlüsse gezogen. »Ich hoffe, Ihre Reise war nicht allzu beschwerlich«, sagte er. Aber, wie es seine Art war, ließ er es dabei nicht bewenden, sondern legte es darauf an, unseren Besucher und mich mit seinem Scharfsinn zu verblüffen. »Gewiss machen Sie sich Sorgen um Ihre Wirtschaft, Mr. Howley, aber ich denke, ich kann Sie beruhigen. Ein Überfall wie der vor 3 Jahren wird sich bestimmt nicht wiederholen.« Der Mann sperrte vor Erstaunen den Mund auf, und für einen Moment fürchtete ich schon, er würde auch noch das Atmen vergessen, zumal er immer noch ziemlich außer Puste war. Dann nickte er aber befriedigt und sagte, »Es stimmt also, was man sich von Ihnen erzählt. Ich habe meinen Weg nicht umsonst gemacht. Sie werden mir helfen, nicht wahr?« »Sofern es in meiner Macht steht«, sagte Holmes.
Allerdings muss ich Sie gleich zu Beginn unserer Bekanntschaft darauf hinweisen, dass ich kein Hellseher bin. An Ihrer Tracht erkenne ich, dass Sie aus Dartmoor kommen, und die Stickerei auf Ihrem Schnupftuch weist Sie als Wirt des Schwarzen Ebers aus.« Er deutete auf die Zeitung, die er vor sich auf den Tisch gelegt hatte. »Zudem habe ich gerade erst der Times entnommen, dass einer der Schurken, der damals an dem Überfall auf Ihren Gasthof beteiligt war, vergangene Woche aus dem Zuchthaus in Princetown entwichen ist. Meine Gedanken kreisen somit schon um Ihren Fall, bevor Sie hier aufkreuzten.« Der Mann nickte erneut. »Ich muss also nicht so weit ausholen mit meinem Bericht.« Dann schien ihm etwas einzufallen, und er runzelte die Stirn. »Wenn Sie aber doch schon wissen, dass Kappels ausgebrochen ist, wieso können Sie behaupten, dass sich ein Überfall wie damals nicht wiederholen wird? Immerhin hat der Schuft mir bei seiner Verurteilung Rache geschworen, und seine Kumpane sind nie geschnappt worden.« Holmes schüttelte den Kopf. »Ganz ausschließen kann ich einen Überfall natürlich nicht. Schließlich habe ich diesen Kappels nie gesehen und weiß daher auch nicht, wes Geistes Kind er ist. Aber selbst der größte Dummkopf sollte wissen, dass die Polizei ihr Haus unter besondere Beobachtung gestellt haben dürfte.«
»In der Tat«, sagte Howley. »Das hat sie. Umso mehr beunruhigt mich der Vorfall, der mich zu Ihnen treibt.«
»So lassen Sie hören, Mr. Howley.«
»Eigentlich ist es rasch erzählt.«
Entgegen dieser Behauptung wand sich der Dicke dabei allerdings auf dem Stuhl, als säße er auf einem Nadelkissen. Dann faßte er sich endlich ein Herz und stieß unvermittelt heraus:
»Vorletzte Nacht lag auf der Schwelle meiner Gastwirtschaft ein Toter.«
Er seufzte, als wäre damit schon alles gesagt. Holmes schenkte ihm ein verständnisvolles Lächeln.
»Nun«, sagte er nach einer Minute des Schweigens, »ich denke, ein wenig mehr sollten Sie uns schon über die Umstände dieses Fundes verraten, der Sie so in Angst versetzt hat.«
»Es war der junge Jeff Milner«, sagte Howley, »der Sohn des Müllers aus Jackford.«
Holmes wartete. Als nichts kam, sagte er: »Ich vermute einmal, er ist keines natürlichen Todes gestorben.«
»Ganz und gar nicht, er war...«
Howley stockte, sah ihn entsetzt an.
»Er war entmannt.«
»Aha«, sagte Holmes trocken. Und da der Dicke erneut schwieg, fragte er weiter: »Der Mann war also nackt?«
Howley nickte.
»Vom Gürtel abwärts, und er hatte seine, also seinen...«
Er suchte nach Worten.
»Also jemand hat ihm seine männlichen Teile in den Mund gestopft.«
»Aha«, sagte Holmes wieder und verzog keine Miene. Howley wischte sich mit dem Schnupftuch über die Stirn. »Aus dem Umstand, dass Sie hierher zu mir gekommen sind, schließe ich, dass unsere Freunde von der Polizei Ihnen in dieser Sache nicht weiterhelfen konnten.«
»So ist es«,
schnaufte Howley.
»Obwohl zwei Constables wegen des Ausbrechers in selbiger Nacht in meinem Hause zugegen waren, haben sie nichts bemerkt. Constable Orozco hat lediglich auf seiner Runde den Toten entdeckt.«
»Und Sie haben keine Idee, Mr. Howley, warum Sie dieser Milner mitten in der Nacht aufsuchen wollte?«
Der Dicke schüttelte den Kopf.
»Nicht die geringste.«
Holmes schien nichts anderes erwartet zu haben. Er überlegte.
»Wenn ein Mörder zu so rüden Mitteln greift, will er damit in der Regel etwas mitteilen. Was meinen Sie, Mr. Howley, für wen könnte seine Botschaft bestimmt gewesen sein?«
Der Dicke war von der Frage nicht allzu überrascht. Offenbar hatte er sie sich selbst schon gestellt, denn seine Antwort kam schnell und bestimmt.
»Das Schwein will mich ruinieren.«
»Welches Schwein?«
schaltete ich mich ein.
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Kappels.«
Er räusperte sich.
»Sie müssen wissen, meine Lammhoden sind in ganz Devon berühmt. Um sie zu kosten, kommen Earls und Minister nach Dartmoor. Aber seien Sie ehrlich, Dr. Watson, hätten Sie nach diesem Vorfall noch Appetit auf Hoden?«
So reisten wir also wieder in jene schaurig schöne Gegend, die sicher vielen meiner Leser für immer als der Ort in Erinnerung bleiben wird, an dem Holmes das Rätsel um den Hund der Baskervilles löste. Mr. Howley, den es keine Sekunde länger als nötig in London gehalten hatte, war schon vorausgeeilt. Sein Gasthof lag nahe des Dörfchens Checkford, das nun über recht unwegsame Straßen zu erreichen war.
Wir nahmen die nächste uns mögliche Bahn nach Exeter, wo Howleys Kutsche schon wartete, so dass wir die beschwerliche Fahrt schnell hinter uns bringen konnten. Der schwarze Eber thronte etwas außerhalb auf einem Hügel über dem Dorf und war ein im georgianischen Stil aus Stein erbauter, weißgetünchter Kasten mit einer über die ganze Vorderfront gezogenen Loggia, zu deren klassisch anmutenden, bei näherem Hinsehen aber doch nur hölzernen Säulen das redgedeckte Dach nicht ganz passen wollte. Wir wurden kühl empfangen von der Frau des Hauses, einer mageren Endvierzigerin, die im Gegensatz zu ihrem wohlgenährten Gatten kein gutes Aushängeschild für die Gastfreundschaft und das Essen im schwarzen Eber abgab. Sie entschuldigte ihren Mann damit, dass er in der Küche beschäftigt sei, und ließ unser Gepäck von dem gleichen Burschen ins Haus schaffen, der uns kutschiert hatte. Ich nahm daher an, dass die Wirtschaft mit Personal nicht allzu reich gesegnet war, was sich auch als richtig herausstellte. Neben besagtem Burschen gab es nur noch eine Magd, die mit im Haus wohnte, sowie eine weitere aus dem Dorf, die an Feiertagen in der Gaststube aushalf. Im Augenblick hantierte dort allerdings gerade Edwina, die Tochter des Hauses, ein hübsches, rehäugiges Wesen, das längst im heiratsfähigen Alter war, uns aber mit einer Stimme nicht lauter der eines Mäuschens begrüßte und so verhuscht wirkte, dass man den Eindruck gewann, sie befände sich wohler in jedem Mauseloch als unter all den rauchenden, trinkenden, schwadronierenden Männern. Die Frau führte uns in einen kleinen, ruhigen Nebenraum, wo wir an einem gedeckten Tisch Platz nehmen mussten, was mich nichts Gutes ahnen ließ. Es dauerte auch nicht lange, bis der Wirt selbst uns seine Aufwartung machte und dabei sogleich die Spezialität des Hauses auftischte. Obwohl ich als Arzt schon von Berufs wegen keinerlei Vorbehalte gegenüber irgendwelchen Körperteilen hege und mir Lammhoden bereits häufiger als Delikatesse angepriesen wurden, muß ich doch gestehen, dass mein Appetit auf selbige noch nie groß war. Und die jüngsten Ereignisse im schwarzen Eber hatten, wie Mr. Howley sehr richtig bemerkt hatte, tatsächlich nicht dazu beigetragen, ihn zu steigern. Dennoch war mir klar, dass ich nicht um den zweifelhaften Genuss herumkommen würde, wollte ich den werten Mr. Howley nicht tödlich beleidigen. Der setzte sich nämlich zu uns und wartete gespannt auf unser Urteil. Holmes schien das nicht zu stören. Er aß mit wahrem Heißhunger und lobte den sichtlich erfreuten Wirt mehrfach für seine Kochkunst. Ich dagegen mühte mich, nicht daran zu denken, was ich zu mir nahm, und schloss mich seinem Lob jeweils nur mit einem zustimmenden Nicken an. Nach dem Essen gesellte sich Constable Orozco zu uns, der wegen des Ausbrechers mit seinem Kollegen Nichols Posten im schwarzen Eber bezogen hatte. Er erzählte, wie er auf einer seiner Runden nachts um 3:30 die Leiche Milners vor dem Haupteingang entdeckt habe und überzeugte uns davon, dass es wenig Sinn habe, den Toten noch einmal zu untersuchen, da er schon im Elternhaus aufgebahrt und für die Beisetzung zurechtgemacht sei. Die abscheuliche Verschandelung sei daher nicht mehr zu erkennen. Er versuchte sie uns aber, so gut es ihm möglich war, zu schildern. Der Mann sei durch einen Hieb auf den Hinterkopf getötet worden. Anschließend habe man ihm die Hosen ausgezogen, mit einem Messer das Geschlechtsteil quasi an der Wurzel abgetrennt und in den Mund gestopft, wobei das Skrotum vollständig verborgen gewesen sei, der Penis aber zwischen den Lippen herausgehangen habe. Hier muss ich einräumen, dass ich mich aus Rücksicht auf meine Leser gezwungen sah, an dieser Stelle der Erzählung Orozcos ungehobeltes Vokabular ein wenig zu korrigieren. Holmes stellte dann noch eine Reihe Fragen bezüglich der Mordwaffe, eventueller Blutspuren, der genauen Lage des Leichnams und ähnlicher Routineangelegenheiten, förderte damit aber keine neuen Erkenntnisse zutage. Der Constable war ebenso wie Howley fest überzeugt, dass es sich bei dem Täter nur um den vor knapp einer Woche aus dem Zuchthaus in Princetown ausgebrochenen Sträfling Sam Couples handeln konnte, der vor 3 Jahren nach dem Raubüberfall auf den schwarzen Eber verhaftet worden war. Couples war Anstifter und Rädelsführer der 3 Schurken gewesen, die bei Nacht und Nebel den Wirt aus dem Bett gezerrt und mit Waffengewalt zur Herausgabe des vorhandenen Bargeldes gezwungen hatten. Da er zu dieser Zeit als Schäfer bei Howley angestellt gewesen war, hatte er gewusst, dass sich durch den Verkauf eines Teils der Herde gerade eine größere Summe im Hause befunden hatte.
»Und Sie hatten nie einen Verdacht, wer seine Komplizen gewesen sein könnten, Mr. Howley?« fragte Holmes, der offenbar auch einen Zusammenhang zwischen dem Überfall und dem Mord witterte.
Howley schüttelte den Kopf. »Die drei waren maskiert und trugen Kleidung, die sie wohl von irgendeiner Wäscheleine gestohlen hatten, als Couples 3 Tage nach dem Überfall zu mir kam und seinen Lohn forderte, weil er weiterziehen wollte, habe ich ihn nur an seinen genagelten Stiefeln erkannt. Emma und ich lagen nämlich gefesselt auf dem Boden, während einer der Schufte unser Bett auseinandernahm, um darin nach dem Geld zu suchen. Dabei konnte ich sehen, dass an seinem rechten Absatz 2 Nägel fehlten.«
»Was war mit dem Knecht und den Mägden? Haben Sie denn nichts von dem Überfall mitbekommen?« fragte Holmes.
»Für Tom lege ich meine Hand ins Feuer, wenn Sie das meinen«, sagte Howley. »Er ist seit über 20 Jahren bei uns und hatte gewiss nichts mit dem Überfall zu tun. Die Schufte hatten ihn in seiner Kammer an den Stuhl gebunden.«
»Und die Mägde?«
»Lisa hat wie immer unten im Dorf geschlafen, und Mary hatte ich 2 Tage freigegeben, damit sie sich um ihre kranke Mutter kümmern konnte.«
»Befanden sich zur Zeit des Überfalls sonst noch Personen im Haus, Gäste vielleicht, und wo war Ihre Tochter?«
»Nein, Gäste waren keine da. Mr. Perkins, an den ich die Schafe verkauft hatte, war schon wieder abgereist, und Edwina lag in ihrem Bett und wagte sich nicht zu rühren. Die Schurken hatten ihr eine solche Angst eingejagt, dass sie sich erst am nächsten Tag nach langem Zureden meiner Frau wieder heraustraute.«
Holmes nickte. »Kommen wir noch einmal auf den Mord zu sprechen. Was glauben Sie, warum Couples ausgerechnet diesen Milner so zugerichtet hat? Kannte er ihn? Oder sollte er vielleicht nur zufällig in der Nacht hier herumspaziert sein und das Pech gehabt haben, dabei Couples in die Quere gekommen zu sein? Was wissen Sie über den jungen Mann?«
»Nicht viel. Natürlich kenne ich ihn, so wie alle Leute im Dorf, und sein Vater liefert uns Mehl. Aber warum er sich mitten in der Nacht hier herumgetrieben haben soll?«
Howley zuckte die Achseln.
»Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.«
»Und Couples?« fragte Holmes. »Wie lange hatte er für Sie gearbeitet, als der Überfall stattfand?«
»Ein knappes Jahr.«
Howley brauchte nicht zu überlegen. Er hatte alle diese Fragen schon öfter beantwortet.
»Couples kam damals und suchte Arbeit. Angeblich hatte er vorher als Schäfer in den Highlands gearbeitet, sagte, da sei es ihm zu rau hergegangen bei den elenden Kilträgern. Mir war es recht. Ich habe nicht viel gefragt, weil ich gerade einen neuen Mann für die Herde brauchte. Beim Prozess hat sich dann herausgestellt, dass er ein ziemlicher Herumtreiber war, der schon allerhand auf dem Kerbholz hatte.«
»Wissen Sie, ob er Kontakt zu Milner hatte?« fragte Holmes. Howley sah ihn nachdenklich an.
»Ich weiß, was Sie denken, aber die Milners sind höchst respektable Leute.«
Holmes zuckte die Achseln. »Ich denke nur, dass Couples hier in der Gegend keine große Auswahl hatte, um seine Mittäter zu rekrutieren. Mit wem trieb er sich herum?«
»Wissen Sie, Mr. Holmes, das haben mich damals alle schon die Polizisten bei der Untersuchung gefragt. Ich kann Ihnen dazu wirklich nicht viel sagen. Wenn die Schafe sicher im Pferch waren und er mal hier in der Wirtschaft saß, hielt er sich meistens allein für sich.«
»Na schön«, sagte Holmes. »Es ist schon spät. Wir werden heute nicht mehr viel ausrichten. Morgen sprechen wir mit den Milners und werden uns ein wenig im Dorf umhören.« Nachdem Orozco uns über den Wachdienst, den er mit Nichols in der kommenden Nacht wieder übernehmen wollte, ins Bild gesetzt hatte, machten wir noch einen Rundgang um das Anwesen. Holmes schien nicht damit zu rechnen, dass Couples es wagen würde, sich erneut dem schwarzen Eber zu nähern, und wirkte daher recht entspannt, als wir unsere Zimmer aufsuchten. Mich selbst hatten die frische Landluft und die Reise mehr ermüdet als gedacht, so dass ich sofort einschlummerte. Ich schlief wie ein Stein, als mitten in der Nacht jemand heftig gegen meine Tür pochte. Es war Holmes. Er war vollständig angekleidet, und als ich nicht sofort öffnete, stürmte er herein und rüttelte mich.
»Watson«, schrie er, »für Schlaf ist keine Zeit. Der Mörder hat erneut zugeschlagen.«
Ich zog mich an, so schnell es ging, steckte meinen Revolver ein und eilte hinter ihm her nach unten, wo schon alles hell erleuchtet war. Die Hausbewohner waren in der Gaststube versammelt. Mr. Howley saß mit Frau und Tochter, bleich und im Morgengewand, an einem der Tische. Gleich daneben Tom, der Knecht, und Mary, das Mädchen, das am ganzen Leib zitterte und heulte wie ein Schlosshund. O'Roscoe und Holmes erwarteten mich an der Eingangstür, während Nichols ins Dorf geeilt war, um die erwachsenen Männer zu alarmieren, die sich so gut es ging bewaffnen und mit ihm die Gegend absuchen sollten. Der Tote lag genau so da, wie O'Roscoe es uns am Vorabend vom jungen Milner geschildert hatte. Er lag quer vor der Tür auf dem Rücken, und es war allein schon aus der geringen Menge Blutes ersichtlich, dass er nicht dort getötet, sondern erst im Nachhinein hingeschafft worden war. Über dem linken Ohr klaffte eine Wunde, die vom Schlag mit einem kantigen Gegenstand herrührte und vermutlich die Todesursache gewesen war. Schlimmer aus sah allerdings, was man mit seiner Männlichkeit angestellt hatte, die ihm sauber abgeschnitten und in der schon beschriebenen Weise in den Mund gesteckt worden war. Ein Anblick, der selbst mir altgediente Mediziner die Eingeweide zusammenzog und um ein Haar die am Vorabend genossenen Lammtestikel wieder ans Tageslicht getrieben hätte. »Erinnert an eine Katze«, brummte Holmes, der auch sicherlich erschüttert war, allerdings weniger aufgrund des Anblicks als aufgrund dessen, dass es jemand wagte, während seiner Anwesenheit eine solch ungeheuerliche Tat auszuführen. »Wieso Katze?« fragte ich, als ich mich etwas erholt hatte. »Nun, mein lieber Watson, Ihnen ist doch sicherlich bekannt, dass Katzen von Zeit zu Zeit ihrem Herrn ein Stück ihrer Beute gleichsam als Zeichen der Wertschätzung vor die Tür legen.« »Sie meinen?« Ich starrte ihn an. »Ich meine gar nichts«, sagte er ungewohnt scharf. »Ich habe lediglich gesagt, dass dieser Anblick mich an die Tat einer Katze erinnert, sonst nichts.« »Wer ist der Tote?« fragte ich. »Und wer hat ihn diesmal gefunden?« »Ich«, meldete sich Nichols zu Wort. »Es ist wieder ein Junge aus dem Dorf, Arnold Williams, der Sohn des Bürgermeisters.« »Und Sie haben alle wieder keine Ahnung, weshalb es ausgerechnet ihn erwischt hat oder was ihn mitten in der Nacht hier heraufgetrieben haben könnte?« nahm Holmes meine nächste Frage vorweg. Er bat Howley um eine Laterne, und da ich ihm nun damit zur Hand gehen konnte, ließ er es sich trotz der Dunkelheit nicht nehmen, die Umgebung des Gasthofs einer genauen Untersuchung zu unterziehen, bevor die heranrückenden Männer aus dem Dorf etwaige Spuren zerstören konnten. Was wir entdeckten, war überraschend eindeutig und ließ die beiden Constables, die nach der Ermordung Milners so gut wie nichts gefunden hatten, vor Verlegenheit erröten. An einigen Stellen, wo der weiche Boden es zuließ, fanden wir Stiefelspuren, frisch und tief ausgetreten, als hätte jemand eine schwere Last getragen. Sie liefen zur Loggia hin und wieder zurück. Holmes wies mich anhand eines besonders deutlichen Abdrucks darauf hin, dass am rechten Stiefel zwei Nägel fehlten. »Seltsam, dass er immer noch dieselben Stiefel trägt«, wunderte ich mich, »und dass man sie ihm im Zuchthaus nicht abgenommen hat.« Holmes zuckte nur die Achseln. Wir folgten den Spuren, so gut es ging. Sie führten uns zu einer Stelle, wo ein Leiterwagen oder eine Karre gestanden haben musste, auf der offenbar die Leiche transportiert worden war. Nun konnten wir den Fahrspuren folgen, was die Sache wesentlich erleichterte. Wir fanden den Wagen in einem Unterstand, den Howleys Schäfer für die Herde nutzte, der aber momentan nicht gebraucht wurde, da die Tiere weiter entfernt weideten. Kappels kannte den Unterstand natürlich. Alles wies darauf hin, dass er die Morde und anschließenden Verstümmelungen hier verübt hatte. Es gab eine Menge Blut und eine alte Schäferschippe, die vermutlich die Mordwaffe gewesen war. Der Täter hatte sich keine Mühe gegeben, die Spuren zu beseitigen. »Sieht fast so aus, als wäre er nun, da er seine Komplizen getötet hat, fertig mit seiner blutigen Arbeit«, sagte ich. Holmes schüttelte den Kopf, sagte aber nichts, sondern suchte verbissen weiter nach Spuren. Von dem Unterstand wegführende Abdrücke, die uns die weitere Verfolgung des Täters ermöglicht hätten, fanden wir jedoch nicht, lediglich solche, die aus Richtung des Dorfes zu ihm hinführten,
und daher wohl den Opfern zuzuschreiben waren, die Kappels offenbar zu einem geheimen Treffen in den Unterstand bestellt hatte. Holmes war sichtlich zerknirscht. Er machte sich Vorwürfe, dass er nicht sorgfältig genug recherchiert, sondern geschlafen hatte, als es galt, den zweiten Mord zu verhindern. »Ich werde unverzüglich nach Princetown fahren und mit den Verantwortlichen des Zuchthauses sprechen«, sagte er in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Sie bleiben hier, Watson, und sehen nach dem Rechten, damit in meiner Abwesenheit nicht noch mehr Unheil geschieht.« Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Anweisung ganz und gar nicht einverstanden war. Ich sah nicht ein, warum Holmes nach Princetown fuhr, während der Ausbrecher hier immer noch herumgeisterte. Auch wenn er die Mordwaffe, mit der er seine vermutlichen Komplizen getötet hatte, im Unterstand zurückgelassen hatte, war damit noch lange nicht sicher, dass er sich nun nicht mehr an Howley rächen wollte. Andererseits schmeichelte es mir natürlich, dass Holmes mir eine so verantwortungsvolle Rolle zuwies, und ich gedachte, sie mit aller mir verliehenen Kraft auszufüllen. Der Tag verlief zunächst recht ereignislos. Die von Constable Nichols geleitete Suchaktion der Dorfbewohner hatte fast erwartungsgemäß nichts ergeben. Vor seiner Abreise hatte Holmes mich noch damit beauftragt, die Angehörigen der Mordopfer nach deren etwaigen früheren Verbindungen zu Sam Cupples zu befragen. Sowohl die Eltern und Geschwister des jungen Jeff Milner als auch die des zweiten Toten, Arnold Williams, wussten nichts darüber zu sagen. Lediglich Mary, die Magd aus dem Schwarzen Eber, meinte sich schließlich auf meine Fragen hin daran zu erinnern, sowohl Milner als auch Williams öfter mit Cupples gesehen zu haben. Als Holmes nach dem Nachtmahl, das sehr zu meiner Erleichterung nicht wieder aus Genitalien bestand, immer noch nicht zurück war, ging ich davon aus, dass er in Princetown übernachten würde. Ich beschloss daher, die Wache nicht allein den beiden Polizisten zu überlassen, sondern selbst dafür zu sorgen, dass die Nacht friedlich verlief. Zu jeder halben Stunde schickte ich einen der beiden Constables auf einen Rundgang ums Haus, zu jeder vollen Stunde übernahm ich die Aufgabe selbst. Gegen 3 Uhr, also etwa zu der Zeit, als der Täter die beiden Leichen jeweils vor der Eingangstür deponiert haben musste, hörte ich dabei leise Schritte aus Richtung des Unterstandes kommen. Ich entsicherte meine Pistole und verbarg mich hinter einer Säule der Loggia. Kein Zweifel, da versuchte sich jemand unbemerkt ans Haus heranzuschleichen. Ich kann es nicht leugnen. Beim Gedanken an die beiden Verstümmelten verspürte ich unwillkürlich ein höchst unangenehmes Ziehen in der Lendengegend. Und als plötzlich wie aus dem Nichts ein Schatten vor mir auftauchte, feuerte ich und brüllte, und der Schatten brüllte auch: »Verdammt, Watson! Hat man Ihnen in der Armee nicht beigebracht, zuerst zu rufen und dann erst zu schießen?« Es war Holmes. Um ein Haar hätte ich meinen Freund über den Haufen geschossen. Er hatte den Knecht mit der Kutsche beim Unterstand zurückgelassen. »Wollte ausprobieren, ob es tatsächlich so leicht ist, sich unbemerkt hier anzuschleichen«, brummte er, während im Haus hinter uns die Lichter angingen und die Constables mit gezückten Waffen herausstürmten. »Wie Sie sehen, ist es bei mir nicht so leicht«, sagte ich, nicht ohne Stolz. »In der Tat«, er nickte versöhnlich. »Zum Glück treffen Sie im Dunkeln nicht mal ein Scheunentor.« Wir beruhigten die Polizisten und gingen nach drinnen, wo sich die übrigen Bewohner mittlerweile schon wieder in der Gaststube versammelt hatten.
»Mr. Holmes, Gott sei Dank, Sie sind es«,
empfing uns Howley erleichtert, während seine Frau meinen Freund immer noch misstrauisch beäugte, ganz so, als wäre sie noch nicht recht überzeugt, dass er nicht doch der Mörder war. »Ja, Mr. Howley, ich bin es nur«, sagte Holmes, »und ich kann Sie auch nun endgültig beruhigen. Es wird keine weiteren Morde mehr geben.« Dabei sprach er mehr zu Mrs. Howley als zu ihm. Seine Worte schienen die Frau jedoch keineswegs zu beruhigen. Sie runzelte die Stirn und umfasste die Schultern ihrer Tochter, die sie schon die ganze Zeit im Arm gehalten hatte, noch fester. »Mrs. Howley«, sprach Holmes sie direkt an, »wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, uns mit Ihnen zu unterhalten. Mit der Ruhe dürfte es ohnehin vorbei sein. Wenn Sie nichts dagegen haben, seien Sie doch so gut und folgen uns dort in den Nebenraum.« Auch wenn seine Worte etwas anderes ausdrückten, sprach er sie doch in einem Ton, der keine Widerrede duldete. Die Wirtin nickte stumm, streichelte ihre Tochter, flüsterte ihr noch etwas ins Ohr und ging uns dann, unter den irritierten Blicken ihres Mannes und der beiden Polizisten, voraus in das kleine Eckzimmer, in dem mir meine Nase vorgaukelte, immer noch den Geruch der Lammhoden zu erschnüffeln. »Kennen Sie einen Mann namens Lester Bolton?« fragte Holmes ohne weitere Umschweife, als ich die Tür hinter uns zugezogen hatte. Mrs. Howley starrte ihn an, als wüsste sie noch nicht recht, ob sie antworten sollte oder nicht. »Ich habe mich in Princetown länger mit Dr. Rogers, dem Direktor des Zuchthauses, über Benton unterhalten,« fuhr Holmes fort. »Er sagte mir, Benton sei einer seiner besten Schließer gewesen und habe in dem Zähnentrakt gearbeitet, aus dem Couples ausgebrochen ist.« Er hielt inne. Mrs. Howley schien nun zum Schweigen entschlossen. »Dr. Rogers erzählte mir auch, Benton sei in der letzten Zeit an seinen freien Tagen häufig nach Checkford gefahren, um seine Verlobte zu besuchen.« Jetzt seufzte die Frau, machte aber keine Anstalten zu sprechen. Couples Ausbruch wurde vor allem dadurch ermöglicht, dass es ihm gelang, Benton in seiner Zelle niederzuschlagen und in dessen Uniform zu fliehen. Benton hat danach um Urlaub gebeten, den Dr. Rogers ihm auch gewährt hat. »Sie wissen nicht zufällig, wo Benton sich zurzeit aufhält, Mrs. Howley?« Sie schüttelte resigniert den Kopf, sagte aber immer noch nichts. »Oder wo er die Leiche von Couples versteckt hat?« Jetzt war es mit ihrer Zurückhaltung vorbei.
»Diese dreckigen Schweine«, fuhr sie auf, »sie haben Edwina Gewalt angetan, damals bei dem Überfall. Couples, Milner und Williams.«
Sie würgte die Namen förmlich heraus. Ekel malte sich auf ihrem Gesicht ab. Ihre Stimme wurde bitter, anklagend.
»Und dieser alte Trottel Howley, selbst wenn er etwas geahnt hätte.«
Sie machte eine wegwerfende Geste.
»Er könnte noch so viel von seinen ekelhaften Hoden zusammenbrutzeln und fressen. Er hätte doch nie genug Mumm, etwas gegen Milner und erst recht nicht gegen diesen Williams Taugenichts zu unternehmen. Nur Couples, dieser streunende Hund.«
»Wollen Sie damit etwa behaupten, dass Ihr Mann wusste, wer Couples Komplizen bei dem Überfall waren?« unterbrach ich. Sie sah mich erstaunt an. Holmes gab mir ein Zeichen zu schweigen.
»Sie haben doch auch sofort bemerkt, wie es um das arme Kind bestellt ist, nicht wahr, Mr. Holmes?« sagte sie.
Holmes nickte. Ich weiß nicht, ob er es tat, weil er tatsächlich etwas bemerkt hatte oder nur, weil er wollte, dass sie weitersprach. Sie schien auch Zweifel zu haben und tat ihm den Gefallen nicht. »Weiß Edwina überhaupt von der Verlobung mit Benton?« fragte er daher nach einer Weile.
»Natürlich nicht.«
Sie sah ihn böse an.
»Der Kerl ist ein ausgemachter Dummkopf. Er hat sie ein paar Mal hier in der Gaststube gesehen und sich hoffnungslos in sie vergafft.«
»Und das hat gereicht, damit Sie ihn für Ihren Rachefeldzug einspannen konnten?«
»Er hat geholfen, Couples herauszuholen, die Namen seiner Komplizen aus ihm herauszuprügeln und die beiden in den Unterstand zu locken.«
»Und dann hat er sie brav vor Edwinas Haustür abgeliefert, wie ein Kater bei seinem Frauchen«, fügte Holmes hinzu. Mrs. Howley nickte.
»Nur töten und kastrieren wollte er diese Böcke nicht«, sagte sie grimmig. »Das musste ich selbst erledigen.«
Dabei machte sie ein Gesicht, das mir selbst jetzt noch, da ich diese Zeilen niederschreibe und daran zurückdenke, ein kalter Schauder den Rücken hinunterläuft. Über den Rest der Geschichte möchte ich daher möglichst schnell hinweggehen. Nur so viel sei gesagt. Lester Benton wurde am nächsten Tag in der Nähe Checkfords am Kestor, einer der burgartigen Felsformationen, die diesem Landstrich so eigentümlich sind, verhaftet. Er hatte dort auf das Zeichen von Mrs. Howley, dass für ihn nichts mehr zu befürchten sei, gewartet. Couples Leiche hatte er vergraben. Sie war ebenso verstümmelt wie die seiner beiden Komplizen, Milner und Williams. Lammhoden habe ich seitdem nie wieder gegessen.
Und nachdem nun Sherlock Holmes und Dr. Watson so erfolgreich ermittelt haben, wollen wir natürlich ein Rezept für Lammhoden nicht schuldig bleiben. Gebackene Lammhoden mit Feldsalat. Zutaten: 4 Lammhoden, 100 Gramm Mehl, 2 Eier, 100 Gramm Semmelbrösel, 200 Gramm Butter, Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft. Zubereitung: Zunächst die Hoden waschen und die Enden abschneiden. Dann das äußere Häutchen abziehen, die Lammhoden in kaltes Wasser einlegen und über Nacht kühl stellen. Gut abtropfen lassen, in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden und in Mehl, Ei und Semmelbröseln panieren. Anschließend in der Butter goldbraun herausbacken, mit dem Zitronensaft beträufeln. Dazu Tomatensalat oder einen leckeren Feldsalat reichen. Guten Appetit!